Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Mit Katja Weise, die sich freut auf eine Stunde mit Olga Grjasnowa. Heute erscheint der dritte Roman der Autorin, der wieder einen ungewöhnlichen Titel trägt. Manch einer erinnert sich vielleicht, das erste Buch, mit dem die damals gerade mal 27-Jährige 2012 sofort auf sich aufmerksam gemacht hat, war »Der Russe ist einer, der Birken liebt«. Es folgte die juristische Unschärfe einer Ehe und jetzt »Gott ist nicht schüchtern«. Olga Grjasnowa, was für ein Titel. Herzlich willkommen hier bei Klassik à la carte. War das Ihre Idee?
Das war tatsächlich meine Idee, aber die kam noch recht spät, muss ich dazu sagen. Ich hatte bei diesem Roman unglaubliche Schwierigkeiten, irgendeinen Titel zu finden. Ich hatte vielleicht 50, 70, 80 Vorschläge, aber es war alles einfach nur grottenschlecht. Und dann habe ich das gehört, und zwar »Gott ist nicht schüchtern« ist ein komplett aus dem Kontext herausgerissenes Zitat aus dem Koran. Und ich dachte, vielleicht passt das doch ganz gut. Und so kam ich letztendlich zu dem Titel. Also eigentlich aus purem Zufall.
Was bedeutet das eigentlich, Gott ist nicht schüchtern? Ich habe mich das immer wieder gefragt und ich glaube, für mich noch nicht wirklich eine gute Antwort gefunden.
Es ist natürlich sehr vielfältig, eine Antwort darauf. Das ist natürlich wahrscheinlich auch situationsabhängig. Aber es zeigt halt vielleicht noch ein ganz anderes Gottesbild auf, was nicht unbedingt so christlich geprägt ist von dem freundlichen, einem wohlgesinnten Gott. Sondern dass es Gott vielleicht auch ganz ordentlich strafen kann oder was auch immer. Und sich da eben keinen Zwang antut, die Plagen über die Menschen zu streuen. Also vielleicht irgendwie in die Richtung, aber es gibt mit Sicherheit natürlich auch noch eine theologische Erklärung für die Sure.
Die Sie aber jetzt in dem Zusammenhang, glaube ich, nicht so interessiert hat.
Nicht wirklich, weil ich dachte, ich fand schon allein diesen Ausschnitt so großartig, dass ich dachte, mir reicht das für meine Zwecke.
Was wir vielleicht sagen können, jetzt schon mal ganz kurz: In dem Roman geht es um Syrien, wie es dazu gekommen ist. Darüber wollen wir sprechen in dieser Stunde. Sie haben uns auch Musik mitgebracht und wir wollen beginnen mit einem Auszug aus den 12 Etudes d'Exécution Transcendante von Franz Liszt, Paysage. Was verbinden Sie damit?
Meine Mutter ist Musiklehrerin, aber ich bin die Einzige in der Familie, die mit einer extremen Unmusikalität geschlagen ist. Ich habe während meiner Kindheit so wahnsinnig viel Zeit in Musik Schulen und Konservatorium verbracht, weil ich immer entweder auf irgendjemanden gewartet habe. Und ich selber, ich konnte halt nicht mal das einfachste Klavierstück wiedergeben. Das ist, ich meine, ich habe tatsächlich überhaupt kein Rhythmusgefühl und ich höre einfach nichts. Und ich war halt immer so das einzige talentfreie Kind in der langen Reihe. Aber trotzdem hat es mich immer fasziniert, wenn Leute tatsächlich so wahnsinnig gute Technik hatten oder einen faszinierenden Anschlag oder auch die ganze Musikalität. Und vor allem bei der Aufnahme, die von Daniel Trifonov ist, wie ich hoffe.
Ja.
Ich finde, es ist schon allein, das sich anzuhören, es ist für mich unglaublich, das zu hören. Und dann, wenn ich mir auch noch die Hände anschaue, dann jagt mir ein Schauer über den Rücken, weil es einfach so eine wahnsinnige übermenschliche Leistung ist. Und deswegen fasziniert mich diese Aufnahme immer wieder. Also nicht nur die CD, sondern auch tatsächlich das Video dazu.
Wir hören ihn jetzt, Daniel Trifonov. NDR Kulturklassik à la carte. Daniel Trifonov spielte Paysage aus den 12 Etudes d'Exécution Transcendante von Franz Liszt. Ein Wunsch meines heutigen Gastes, Olga Grjasnowa. Ich war ehrlich gesagt relativ verblüfft, als ich angefangen habe, ihren neuen Roman zu lesen, Gott ist nicht schüchtern, weil es in den beiden Vorgängern eigentlich immer eine sehr deutliche Verbindung nach Russland gab oder nach Aserbaidschan, wo sie 1984 geboren sind. Und jetzt lande ich plötzlich in Syrien und habe mich sofort gefragt, wie ist es dazu gekommen?
Ich habe vor 4 Jahren meinen Mann kennengelernt, der aus Syrien stammt. Und dann habe ich natürlich auch mehr und mehr Geschichten über Syrien gehört und auch angefangen, auch mich selber damit auseinanderzusetzen, was da passiert wäre, also wie es tatsächlich politisch aussieht und vor allem historisch. weil ich auch mit einem Mal gemerkt habe, dass mir sehr viel historisches und kulturelles Wissen gefehlt hat. Und das wollte ich zumindest ein wenig aufholen. Und dann kam natürlich eins zum anderen. Und dann, als diese ganzen Fluchtbewegungen nochmal Richtung Europa einsetzen, das war etwas, was ich aus meiner Kindheit sehr gut kannte, und zwar aus den Erinnerungen meiner Großmutter. Sie war, als der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist, war sie 14 und ist dann von Weißrussland nach Baku mit ihrem 9-jährigen Bruder geflohen. Also zwei Kinder allein auf der Flucht. Und für mich war das immer so eine der prägendsten Erinnerungen meiner Kindheit. Immer wieder die Erinnerungen an diese Flucht und an den Holocaust und wie es damals sich alles zugetragen hat und vor allem aus der Sichtweise meiner Großmutter. Und irgendwann mal hatte ich das Gefühl, dass ich tatsächlich darüber schreiben sollte. Also erstmal nur für mich, das war erstmal noch nicht mal der Gedanke, tatsächlich einen Roman später draus zu machen oder irgendwas anderes. Aber für mich ist der einfachste und eigentlich auch der einzig mögliche Weg, tatsächlich nachzudenken und auch ernsthaft über etwas nachzudenken, ist für mich nur möglich, wenn ich darüber schreibe. Und irgendwann mal hatte ich ein halbfertiges Manuskript und dann musste ich mir selber eingestehen, dass ich tatsächlich einen Roman über Syrien schreiben möchte.
Noch einmal ganz kleinen Schritt zurück. Ich bin überrascht, dass Sie jetzt nur von Ihrer Großmutter sprechen, weil Sie sind doch selbst als 11-Jährige mit Ihren Eltern auch nach Deutschland gekommen aus Baku. Das hat aber für Sie nicht so den Charakter einer Flucht gehabt?
Das war überhaupt keine Flucht. Zwar offiziell hießen wir jüdische Kontingenzflüchtlinge, aber ehrlich gesagt, verglichen mit richtigen Fluchtgeschichten, wie zum Beispiel jetzt mit den Flüchtlingen aus Syrien, war das eine unglaublich privilegierte Art der Auswanderung. Also am ehesten sind wir das, was man noch als Wirtschaftsmigranten in den Medien bezeichnet. Ich meine, natürlich hat es recht lange gedauert, bis wir ein Visum bekommen haben und es war recht aufwendig, aber im Prinzip, wir konnten ins Flugzeug steigen und sind dann in Deutschland ausgestiegen und alles war geregelt und wir hatten von Anfang an eine permanente Aufenthaltsgenehmigung. Wir mussten nie wirklich einen monatlichen Aufenthalt in Deutschland bangen oder eine gefährliche Flucht hinter uns bringen oder irgendwas, was auch nur den Anschein einer Flucht hatte. Deswegen würde ich auch nie auf den Gedanken kommen, das mit meiner eigenen Immigrationserfahrung zu vergleichen.
Wobei jetzt die Flucht spielt schon eine wichtige Rolle, auch in dem Roman, ja. Aber sie steht gar nicht unbedingt im Zentrum, sondern der setzt ein eigentlich in den Tagen des arabischen Frühlings, wo auch die syrische Revolution langsam beginnt. Wir haben zwei Hauptfiguren, eine junge Schauspielerin, die in Damaskus studiert noch, und einen jungen Arzt, Mitte 30, der in Paris studiert hat und eigentlich nur nach Syrien zurückkehrt, ja, in diesen Tagen, um seinen Pass verlängern, genau, zu lassen. Und dann kommt er nicht mehr raus, weil der Pass eben nicht verlängert wird. Sie haben ja gerade schon gesagt, Sie haben gemerkt, es bewegt Sie und Sie wollten gern darüber schreiben. Wie haben Sie diese beiden Figuren gefunden? Wie haben Sie denn da überhaupt angefangen zu recherchieren? Das ist doch kompliziert, gerade weil man ja eben nicht einfach dahin reisen kann und sich das anschauen.
Es kam nach und nach, es waren dann letztendlich zwei, die Geschichte des Arztes. Ich habe mehrere Geschichten von Ärzten gehört, die eigentlich zufällig dann in einem Untergrundkrankenhaus gelandet sind. Plötzlich waren sie die einzigen Chirurgen vor Ort und vor allem ein Arzt, der mir als ein großes Beispiel dafür gedient hat, der hat 3 Jahre lang den OP-Raum nicht verlassen und irgendwie so alleine 1000 Operationen in der Stadt durchgeführt und teilweise unter sehr widrigen Umständen, die eigentlich unvorstellbar sind. Und der tat das alles, weil er keine Wahl hatte, weil er tatsächlich der Einzige war, der plötzlich für eine ganze Stadt verantwortlich war. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und auch die Verantwortung, zu der man in der Lage ist, die zu übernehmen und tatsächlich anzunehmen, das war für mich ein großes Vorbild. Und die Schauspielstudenten kommt daher, weil ich sehr viele Leute kenne, die tatsächlich an diesem Institut studiert haben. Das war von der Recherche für mich das leicht Zugängliche, wo ich ganz gut einsteigen konnte. Und ich habe sie natürlich noch extra mit einer russischsprachigen Mutter ausgestattet, was auch oft in Syrien vorkam, um praktisch den Einstieg in das Buch selbst zu erleichtern. Also einen Kulturkreis zu nehmen, den ich ganz gut kenne und den dann nochmal stückchenweise sich in einem anderen Land über diesen Kulturkreis anzunähern.
Was auch auffällig ist, dass Sie das ganze Buch im Präsenz, ja, schreiben. Das haben Sie, glaube ich, auch noch nie gemacht.
Nein, das war eigentlich habe ich das angefangen, wieder in der Vergangenheitsform zu schreiben, also wie sämtliche Bücher vorher auch, also die zwei Bücher vorher auch, um vielleicht nochmal genau zu sein. Es klang gerade leicht größenwahnsinnig. Und dann hatte ich bei dieser Fluchtszenen, bei denen es klar sein muss, dass sie im Präsens müssen. Also sie haben im Präteritum überhaupt nicht funktionieren, es musste Präsens sein. Und daraufhin habe ich nochmal das ganze Buch umgestellt. Auf einmal fühlte sich das beim Schreiben richtiger an.
Ich stelle es mir sowieso schwer vor, dazu eine Haltung zu entwickeln, zu einer Geschichte, die ja so schwer ist und von so viel Grauen erzählt und so viel Tod. Ja. Wie sind Sie da mit umgegangen?
Irgendwann mal war es tatsächlich das tägliche Leben. Also die Nachrichten kamen täglich von Todesfällen und immer mehr Todesfällen und auch nach riesigen Unglücken. Und man konnte dem eigentlich nicht entkommen, also selbst im sicheren Europa. Wir wurden ja ständig mit Nachrichten konfrontiert, mit Lebensgeschichten. Und es gab keine Entrinnen. Und das sind auch, ich meine, auch die ganzen Geschichten sind nicht wirklich neu. Die gibt es in jeder Familie, die gibt es nicht unbedingt in jeder Generation, aber doch zumindest eine erzählte Generationserfahrung gibt das in jedem von uns. Das ist nicht wirklich neu, sondern das ist leider etwas sehr Aktuelles und auch etwas Immerwährendes, was sich immer wieder ereignet. Das ist natürlich nach jedem Krieg, sagen wir, nie wieder und auf gar keinen Fall, aber trotzdem dauert es nicht lange, bis dieses nie wieder gebrochen wird.
Das klingt jetzt sehr pessimistisch.
Ja, es ist. Ich habe irgendwie so, vor allem, glaube ich, im Sommer vor 2 Jahren habe ich meinen Glauben an die Menschheit verloren, würde ich sagen.
Das Konzertgebäude Orchester Amsterdam mit einem Ausschnitt aus der Leningrader Symphonie von Schostakowitsch. Auch das war ein Wunsch von Ihnen, ja. Olga Gryasnova, auch im Zusammenhang jetzt mit dem Buch?
Vor allem in dem Zusammenhang mit dem Buch. Das war natürlich etwas, was in der Sowjetunion, in die ich noch hineingeboren wurde, war es so eins der Klassiker der Kulturpolitik und der Kulturgeschichte. Und es ist all die Schrecken eigentlich der Stadtbelagerung und des Krieges werden sehr gut, meiner Meinung nach, in dem Stück, also in der Symphonie, dargestellt. Und dann gibt es auch in Syrien noch immer sehr viele Städte, die belagert werden, entweder vom sogenannten Islamischen Staat oder vom Regime selber, auch mit einer großen Unterstützung der russischen Regierung und der russischen Armee. Aber das ist trotzdem etwas, worüber man in Russland kaum spricht, was man dann eigentlich tut und in welchem Zusammenhang das vielleicht auch mit der Belagerung von Leningrad stehen könnte. Und das ist für mich immer noch ein großes Rätsel, wieso die Parallele nicht gezogen wird oder zumindest nicht öffentlich.
Sie haben gerade gesagt, bevor wir die Musik gehört haben, dass Sie vor 2 Jahren, als die Flüchtlinge aus Syrien, aber ja auch aus vielen anderen Ländern auch nach Deutschland kamen, den Glauben an die Menschheit verloren haben. Sie erzählen in dem Buch ja sehr konkret das, was in Syrien alles passiert ist. Sie erzählen von Folter, Sie erzählen von diesem Arzt, der eben unter Lebensgefahr versucht, die Menschen, die gegen Assad kämpfen, irgendwie zu retten oder zu operieren. Sie erzählen von der Schauspielerin, die auf Demonstrationen geht gegen Assad und dann auch im Gefängnis sehr, sehr rüde behandelt wird und nur wieder rauskommt, weil ihr Vater viel Geld hat und sie quasi freikauft. Sind das alles Dinge, die Sie wirklich nur aus Erzählung in erster Linie auch dann so zusammengesetzt haben?
Ja, das Buch beruht auf sehr viel Recherche. Natürlich haben sehr viele Interviews mit Leuten, die ich ganz gut vorher kannte und mit Leuten, die ich erst durch das Buch kennengelernt habe. Es gab auch einen Aufruf vom Internet, ob Leute bereit wären, mir ihre Geschichten zu erzählen, wo es dabei immer klar ging, dass es keine journalistische Arbeit werden würde, sondern eine literarische. Und ich hatte das große Glück, dass sich tatsächlich sehr viele Menschen bereit erklärt haben und mir sehr viel erzählt haben. Aber viele Geschichten sind im Buch weit entfernt von der Wirklichkeit, weil sie eigentlich verglichen zu der Wirklichkeit sehr harmlos wirken. Aber ich wollte auch keine Gewaltorgie darstellen und auch keine Gewaltorgie schreiben. Das ist natürlich, es ist sehr viel Gewalt präsent im Buch, aber so hoffe ich zumindest, dass es nur so weit geht, dass man zumindest die Hintergründe versteht und tatsächlich die konkrete Bedrohung im Land und außerhalb des Landes. Aber mir ging es nicht darum, tatsächlich alle Schrecklichkeiten aufzulisten und darzustellen. Ich glaube, da gibt es auch genügend Dokumente drüber.
Sie haben ja gesagt, um Dinge zu verarbeiten, müssen Sie darüber schreiben. Was wollen Sie noch mit dem Buch?
Also Dinge zu verstehen, nicht unbedingt zu verarbeiten. Ich glaube, bei mir ist es, habe ich mittlerweile festgestellt, es muss möglichst weit weg von meinem eigenen Leben sein und von meinem eigenen Erfahrungsschatz. Ach. Weil ich dann nicht, aber dann bin ich nicht kaltblütig genug beim Schreiben. Dann versinke ich im Selbstmitleid und dann denke ich, ach, war ja gar nicht so schlecht oder ich wurde so ungerecht behandelt. Wenn mir tatsächlich die nötige Distanz dazu fehlt, dann bin ich nicht ehrlich genug. Und das klappt dann auch nicht beim Schreiben. Deswegen muss es eigentlich immer etwas sein, was möglichst weit weg von meinen eigenen Erfahrungen, von meinem eigenen privaten Leben ist.
Aber Ihr Mann ist doch aus Syrien gekommen. Seine Familie ist, glaube ich, zum Teil auch noch da. Und zumindest die Geschichte des Arztes, um den es in dem Roman geht, Hamoudi, spielt ja über weite Strecken in Deresur. Ja. Da kommt, glaube ich, auch Ihr Mann her. Dadurch ist dann doch schon eine gewisse Nähe auch.
Dadurch, dass ich selber nie in Syrien gewesen bin, brauchte ich wirklich zuverlässige Ortskenntnisse, die ich von jemand anders übernehmen konnte. Also natürlich auch selber nachrecherchiert, aber ich musste trotzdem jemanden in meiner Umgebung haben, der mir genau sagen konnte, welche Nachbarschaft in der Resort zum Beispiel wie aussieht, was für Leute, ob das eine reiche Nachbarschaft ist, eine arme, eine populäre oder nicht populär, ob sie sich tatsächlich am Stadtrand befindet. Und das konnte ich nur durch Oral History in Erfahrung bringen, also nicht durch das Internet, nicht durch Bücher. Und deswegen habe ich auch ausgerechnet diese beiden Orte genommen und natürlich, wo die Familie meines Mannes lange gelebt hat und mein Mann auch selber, weil ich mich auf einen Erfahrungsschatz verlassen musste.
Wie ist er nach Deutschland gekommen?
Zufällig, also vollkommen zufällig. Der ist relativ früh aus Damaskus nach Beirut gegangen, weil er zu der Opposition gehörte. Und dann war er auf einer Gastspielreise in Frankreich, unter anderem auch in Deutschland, und hatte schon die Flugtickets zurück nach Beirut und war schon am Flughafen eingecheckt, bis sich herausgestellt hat, dass sein Visum für Beirut abgelaufen war oder dass sich nochmal die Gesetzeslage sich so verändert hat, dass er auf jeden Fall noch 2-3 Wochen in Deutschland bleiben musste und sich darum kümmern. Und es war die kurze Zeit, wo tatsächlich alle Syrer ohne Ausnahme den humanitären Status, also den humanitären Schutz zugesprochen bekamen. Und 3 Wochen danach haben wir uns kennengelernt, also nach seinem Aufenthalt in Deutschland, und dann war das irgendwie so eine recht seltsame Lage. Also du wusstest auch nicht, ob er überhaupt bleiben soll oder gehen soll. Und es war noch eine sehr lange Diskussion.
Er ist ja Schauspieler. Ja. Ist es zu indiskret, wenn ich frage, ob Sie sich dann im Theater kennengelernt haben?
Wir haben es am Cottbuser Tor kennengelernt. Also glaube ich auch eine sehr untypische Geschichte. Also eigentlich auch rein zufällig dort kennengelernt. Mittlerweile ist er der Oberspielleiter Maxim Gorki Theater bei dem Exil-Ensemble.
Das Shermin Langhoff im vergangenen Jahr gegründet hat. Ja. Und darüber können wir vielleicht später auch nochmal sprechen. Ja?
Ja.
Achso, ich dachte, es geht noch weiter mit der Kennenlerngeschichte.
Nee, das war so. Also bescheuert, das klingt. Danach ist auch nicht mehr viel passiert. Also dann haben wir uns sehr oft gesehen und dann war das eigentlich eine merkwürdige Geschichte, die eigentlich so nie intendiert war. Und dann plötzlich waren wir verheiratet und hatten ein Kind zusammen.
Aber das ist ja auch so ein bisschen wie in Ihren Büchern. Da sind ja auch Menschen manchmal verheiratet, ohne dass man denkt, sie wollten es eigentlich unbedingt. Oder die Institution Ehe wird da ja auch immer mal wieder in Frage gestellt.
Wobei wir das ja unbedingt wollten. Es war auch noch eine Riesensache, in Deutschland zu heiraten. Wir haben es übrigens nicht geschafft. Wir sind an der Ehefähigkeitsurkunde gescheitert. Sämtliche Nicht-EU-Bürger müssen nachweisen, dass sie noch Single sind, noch nicht verheiratet worden waren. Vor allem im Fall von Ehem war das problematisch, dass eine Heimatbehörde, die den Zettel ausstellen müsste, also die ist immer noch vom Islamischen Staat besetzt. Und wir haben den Standesbeamten gefragt, ob er tatsächlich ein Dokument unterschrieben von Kalifen al-Baghdadi haben möchte. Er meinte ja. Und dann hätten wir dieses Dokument erstmal dort unterschreiben lassen müssen und überhaupt ausstellen, was schon mal ein bisschen seltsam ist im syrischen Kontext, dann hätten wir das nach Damaskus bringen müssen, da ich dann in den Libanon, dann vor das Amtsgericht Wedding, wo es höchstwahrscheinlich sowieso nicht durchgegangen wäre, weil man keine Dokumente des Islamischen Staats, glaube ich, auf der diplomatischen Ebene beglaubigen kann und auf der politischen, denke ich, auf sämtlichen Ebenen. Und letztendlich haben wir in Dänemark geheiratet, wo das übrigens alles komplett problemlos verläuft.
Da braucht man keine Papiere.
Man braucht Papiere, aber die sind viel realistischer. Und man muss da vor allem, ich glaube, das ist nochmal ein großer Impuls für die dänische Wirtschaft, also Tourismuswirtschaft, vor allem im Winter. Man sollte ein paar Tage lang in Dänemark bleiben und man kriegt sofort eine ganze Liste mit sämtlichen Restaurants, mit Floristen, Hotels, Brautmodenausstand. Das ist eigentlich auch eine extrem skurrile Geschichte. Ich meine, die Hochzeit fiel dann natürlich auch dementsprechend romantisch aus, morgens um 10. Hat genau 15 Minuten gedauert, aber dann waren wir immerhin verheiratet, was wir dann tatsächlich wollten.
Und wo haben Sie dann Übergang zur nächsten Musik, den Hochzeitswalzer getanzt?
Gar nicht. Leider, also das liegt auch an meiner unglaublichen Unmusikalität, die sich leider auch bei meinem Tanzen niederschlägt. Ich habe das ja auch mal versucht, Tanzwissenschaften zu studieren, aber selbst daran bin ich glanzvoll gescheitert.
Aber die Liebe zum Tanz ist offensichtlich geblieben. Wir hören jetzt Cinderellas Walzer von Prokofjew. In der Kulturklassik à la carte, Cinderellas Walzer, gespielt vom Rundfunksymphonieorchester Saarbrücken unter der Leitung von Thierry Fischer aus der gleichnamigen Suite von Sergei Prokofjew. Auch das ein Wunsch von Olga Gryasnova. Über den aktuellen Roman Gott ist nicht schüchtern haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen. Auf dem Cover sind starre Zugvögel. Vögel. Und eigentlich sind alle Figuren in ihren Romanen in gewisser Weise Zugvögel, oder?
Ich habe eigentlich, ehrlich gesagt, so noch nie drüber nachgedacht, aber ich muss Ihnen vollkommen recht geben. Also, aber das war nichts, was mir, also offensichtlich bis vor diesem Gespräch ist das nichts, was mir selber aufgefallen wäre.
Würden Sie sich selber als so eine Art Zugvogel auch empfinden?
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ich reise sehr gerne und auch relativ viel. Aber so ein, ich weiß nicht, ob das schon wirklich unter Zugvögel fällt, weil ich irgendwie auch ganz gerne ankomme. Auch mittlerweile auch sehr gerne zurück nach Berlin immer wieder komme. Aber ich brauche dieses Reisen für mich selber auch. Einfach um mich selber besser kennenzulernen, meinen Horizont zu erweitern und immer wieder neue Erfahrungen zu sammeln. Und auch für Schreiben ist es für mich sehr wichtig, dass ich tatsächlich immer wieder die Umgebung ändere oder nochmal was Neues sehe.
Gehört es für Sie dann, weil Sie es ja selber auch so leben, im Prinzip dann auch dazu, dass man, weiß nicht, wie ich das jetzt am geschicktesten formuliere, quasi multinational ist, also Eltern, die aus verschiedenen Ländern stammen oder man in einem anderen Land groß wird, als man geboren ist?
Ich bin eigentlich damit aufgewachsen, dass es vollkommen normal ist. Die Gesellschaft in Baku war unglaublich heterogen, sehr viele Ehen waren gemischt. Und es war von mehreren Kulturen geprägt, also von sehr, sehr vielen Kulturen und Sprachen. Es war eigentlich etwas vollkommen Normales und etwas, was nie wirklich in Frage gestellt worden ist, zumindest bis 1990 und dem Aufkommen der Nationalfront. Und deswegen ist das, glaube ich, etwas, was ich sowieso von klein auf gelernt habe. Und dann ist es natürlich auch in Deutschland, das ist jetzt eigentlich schon eine wahnsinnig heterogene Gesellschaft, die auch immer wieder überraschend heterogen ist. Und auch Deutschland ist für mich ein faszinierendes Land schon, weil allein es so viele Landstriche gibt oder auch Bundesländer, die eigentlich oft wie ein komplett neues Land wirken, ein komplett anderes Land und kulturell so verschieden sind, wie zum Beispiel Hamburg und Bayern. Da kann man schwer von einer einzigen Kultur sprechen, schon allein was die was ein Dialekt angeht. Was. Also deswegen sehe ich das gar nicht als so ein großes Problem oder irgendwie auch nur eine Gegebenheit. Ich glaube, das ist sowieso alles, sowieso sämtliche Gesellschaften sind von Einwanderung und Auswanderung geprägt. Und ich glaube, eine Kultur kann eigentlich auch nur durch Vermischung entstehen, also durch neue Ideen, die reinkommen und wieder herausgetragen werden.
Sie haben, das ist glaube ich vorhin schon mal angeklungen, durchaus ja enge Verbindungen zum Maxim Gorki Theater. Da sind Ihre beiden ersten Romane auch als Bühnenstück herausgebracht worden. Einmal inszeniert von der israelischen Regisseurin Yael Ronnen und das andere hat, glaube ich, Nurkan Erpulat gemacht. Ihr Mann ist jetzt auch am Gorki-Theater und leitet da das Exil-Ensemble, was Shermin Langhoff im letzten Jahr ins Leben gerufen hat. Sie ist ja bestrebt gewesen, auch bei dem normalen Ensemble viele Menschen dabei zu haben oder auch wirklich zusammenzubringen, die eben aus ganz unterschiedlichen Ländern, ganz unterschiedlichen Zusammenhängen kommen. Ist das für Sie dann so eine Art Idealzustand oder so eine Keimzelle für etwas Zukünftiges oder wie wir Kultur entdecken oder erleben sollten?
Absolut. Ich glaube, Sherman hatte die richtige Vision. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass ich es tatsächlich durchsetzen konnte. Und zwar auch in der Art und Weise, wie sie sich das gewünscht hat, hoffe ich zumindest. Und ich finde, es ist auch die Geschichten, die oft der Maxim Gorki erzählt werden, das sind Geschichten, die am Stadttheater so oft nicht vorkommen, aber die sehr wichtig sind. Und das zeigt auch die Auslastung des Hauses. Es ist fast immer voll und es sind viele Stücke, die tatsächlich die Menschen ansprechen, da vielleicht einen etwas anderen Erfahrungsschatz in das Theater bringen, aber der künstlerisch trotzdem nicht weniger wertvoll ist. Das ist ja eine ganz große Gefahr, die sehr oft gegeben ist, wenn man versucht, Flüchtlingsprojekte irgendwie ad hoc auf die Bühne zu bringen. Teilweise wird es von Menschen gemacht, die einfach nur davon profitieren möchten oder die einfach Menschen auf die Bühne stellen, die überhaupt keine künstlerische Ausbildung haben und die nicht abschätzen können, was es bedeutet, wenn man eine biografische Geschichte in die Öffentlichkeit trägt. Und das ist eine Gefahr, die ich sehr oft gesehen habe. Und wenn es nicht professionell war oder nicht professionell genug war, ist es eigentlich fast immer zum Scheitern verurteilt.
Wie ist es Ihnen gegangen, als Sie jetzt Ihre Romane dann plötzlich als Bühnenadaptionen gesehen haben?
Es war natürlich eine große Ehre, dass sich jemand tatsächlich nochmal mit der ganzen Geschichte auseinandersetzt und das nochmal auf ein anderes Medium überträgt. Und für mich ist es faszinierend, weil es auch oft mir selber aufzeigt, wie es eigentlich auch hätte geschrieben werden können oder was noch möglich wäre.
Gewinnt man dann auch tatsächlich nochmal wieder einen anderen Blick auch auf den eigenen Kosmos?
Ich finde schon, weil es natürlich auch nicht nur der eigene Kosmos ist, sondern auch noch sehr viel Regiearbeit dahinter steckt. beide Romane, also die ersten beiden Romane, werden auch gerade zu Drehbüchern umgewandelt. Und auch da gibt es das Glück, dass die Regisseure dann noch jeweils noch einen ganz anderen Blick auf die Geschichte reinbringen. Das ist natürlich immer noch die Geschichte und das ist immer noch das Werk. Aber es wird zu etwas vollkommen anderes und von mir losgelöst, was ich sehr angenehm finde. Und mich fasziniert das.
Hätten Sie dann auch Lust, so ein Drehbuch mal selbst zu schreiben oder ist das dann schwierig?
Ein Drehbuch eher weniger, aber auf jeden Fall ein Theaterstück. Aber das wird jetzt doch dieses Jahr passieren, hoffentlich.
Oh, das sind jetzt ganz viele spannende Dinge. Was dürfen Sie denn schon konkret verraten?
Noch nicht allzu viel, weil ich selber nicht ganz sicher bin, ob ich nicht damit komplett scheitere oder nicht. Aber das Merkwürdige eigentlich ist, dass es eigentlich im Studium mein Hauptfach immer war, dramatisches Schreiben, also Schreiben fürs Theater und nicht unbedingt Prosa. Ich glaube, wenn man das so sagen kann, ist Prosa für mich eher der natürlichste Zustand von allen. Und Theater ist etwas, was ich mir tatsächlich wünschen würde, auch für mich selber, weil es eine andere Arbeitsweise ist, die mich aber sehr glücklich macht.
Wir hören nochmal Musik. Und zwar Suggestion Diabolique, nochmal ja. Prokofjew.
Genau.
Warum Prokofjew?
Ich weiß es nicht, aber Prokofjew und Schostakowitsch sind wahrscheinlich schon seit 2 Jahrzehnten meine absoluten Lieblingskomponisten. Und ich, irgendwas lösen sie in mir aus, was nur die beiden können. Und weshalb ausgerechnet die beiden, das kann ich tatsächlich nicht beantworten.
Was passiert da mit ihnen?
Ich fühle mich sehr verstanden und ich verstehe sie viel mehr, also vor allem bei den beiden.
Sviatoslav Richter, Suggestion Diabolique von Prokofjew. Olga Gryasanova, Sie haben ja schon jetzt deutlich gemacht, dass Sie nicht so musikalisch sind, trotzdem aber einen ganz starken Bezug ja. zur Musik haben. Und Sie haben einen ganz starken Bezug zur Sprache. Mhm. Und Sie schreiben Prosa und wie wir gerade gehört haben, ja auch ein Theaterstück. Dafür braucht es ja auch eine bestimmte Art der Musikalität. Empfinden Sie das nicht auch so? Ist das dann was ganz anderes?
Ja und nein. Also das ist halt, ich bin zum Beispiel nicht in der Lage, Lyrik zu schreiben. Das ist dafür, reicht es nicht. Aber bei Prose ist es schon, ich meine, ich höre auch wahnsinnig gerne Musik. Ich bin einfach nur nicht in der Lage, selber Musik zu produzieren. Die Geschichte des Scheiterns ist sehr lang. Und
wie ist das bei Sprache? Hat die für Sie eine Musikalität? Finden Sie die dann für sich?
Die hat sie auf jeden Fall. Und das ist aber für mich auch, ich lerne Sprache vor allem durchs Lesen und durch Bücher. Also nicht unbedingt über den Klang. Das ist zum Beispiel auch mein großes Problem mit Französisch. Ich kann es mittlerweile ganz gut verstehen und lesen. Aber das selbst zu sprechen, das ist wirklich ein Kampf.
Sie sprechen trotzdem, glaube ich, 3 Sprachen, ja. Also Russisch, Deutsch, Englisch. Mhm. Mascha, die Heldin in ihrem ersten Buch, spricht sogar 5.
Ja.
Haben die für Sie dann auch jeweils eine andere Musikalität? Also wenn Sie jetzt zum Beispiel Deutsch beschreiben sollten, im Gegensatz zu Russisch von mir aus, haben Sie da so ein...
Und die Sprachmelodie ist auf jeden Fall vollkommen anders. Und auch, glaube ich, auch der Humor innerhalb eines Satzes oder innerhalb der Sprache funktioniert auch völlig anders im Russischen als im Deutschen, weil der Satzbau allein nicht so starr ist. Man kann im Russischen viel mehr mit dem Satzbau machen und auch oft die Wirkung eines Satzes sehr stark verändern.
Und trotzdem wollen Sie gar nicht auf Russisch schreiben?
Ich habe die letzten 20 Jahre Sprachentwicklung im Russisch verpasst, dadurch, dass ich sehr selten in Moskau gewesen bin und überhaupt im russischsprachigen Raum. Wenn jetzt jemand einen Witz macht und das ist entweder popkulturell oder auch nur politisch, ich verstehe das oft nicht. Ich verstehe das Sojewski zum Teil besser als meine Zeitgenossen.
Wie ist es denn dann, jetzt kleiner Themensprung mit dem Kochen? Mhm. Das spielt ja eine ganz große Rolle in dem aktuellen Roman »Gott ist nicht schüchtern«, wo die Schauspielerin Amal sehr, sehr viel kocht, schon in Syrien. Also mir ist es zumindest so gegangen, als ich das gelesen habe, dass ich richtig Lust bekommen habe, das auch zu essen, weil sie mit ganz vielen frischen Kräutern arbeitet und sie dann auch ganz genau beschreiben, wie das dann alles zusammengemixt wird. Und sie hat dann nachher, als sie nach langer Odyssee in Berlin landet, sogar so eine Art Kochshow. Ja. Und ich glaube, Sie haben sowas Ähnliches auch mal gemacht. Das kann man jetzt natürlich schwer mit der Sprache vergleichen, aber ich nehme mal an, dass Sie schon noch Russisch kochen, dass Sie auch Deutsch kochen und da dann auch andere Einflüsse Ihren Eingang finden. Oder wie ist das da?
Ich koche sehr viel Aserbaidschanisch und Italienisch, weil ich das von einem Italiener gelernt habe und dann noch sehr viel Französisch, weil es, glaube ich, so das Typische ist, wenn man in Deutschland aufwächst, dann gehört die italienische und französische Küche irgendwie dazu. Aber ich liebe auch die aserbaidschanische und die persische Küche, die sowieso sehr nah aneinander sind. Da ist natürlich die Schwierigkeit, dass es dann auch mindestens einen halben Tag dauert, weil die Gerichte so wahnsinnig aufwendig sind. Also Kochen und Gastronomie sind auch nochmal neben der Musik und dem Tanz nochmal ein Feld, das mich wirklich fasziniert und anzieht. Nur, dass es mir deutlich leichter fällt als Tanz oder Musik, das natürlich auch überhaupt nicht vergleichen lässt.
Sie haben doch mit Ihrem Mann zusammen aber auch mal diese Kochshow am Gorki gemacht. Genau. Conflict Food. Liegt das im Moment brach oder möchten Sie das wieder aufnehmen?
Ach, das wäre schön, wenn wir das wieder aufnehmen könnten. Im Moment passt es halt überhaupt nicht.
Da spielt doch, glaube ich, auch der Gedanke eine Rolle, dass man übers Essen ja auch durchaus Machtfragen.
Und auch sehr viel Kulturpolitik wird eigentlich mit dem Essen gemacht. Zum Beispiel schon allein die Frage nach den gefüllten Weinblättern, die in Aserbaidschan als unter Dolma bekannt sind. Es gibt tatsächlich im aserbaidschanischen Fernsehen sehr lange Talkshows, in denen erklärt wird, dass es ein sehr aserbaidschanisches Gericht ist und dass es von den Armeniern geklaut wurde. In Armenien verläuft die Geschichte so ähnlich, nur dass es natürlich das armenische Nationalgericht ist. Und dann kennt man das aber natürlich auch in Griechenland als ein griechisches Gericht. In der Türkei ist ein explizit türkisches und im Irak ist ein irakisches. Aber trotzdem ist es immer das Nationalgut schlechthin oder schon allein die Frage nach der Falafel in Israel oder nach Hummus. Bei Hummus weiß man mittlerweile, das ist die arabische Küche per se. Aber bei der Falafel ist es immer noch, wird noch immer sehr viel geleugnet. Und auch da sind es wirklich machtpolitische Fragen dahinter und Fragen nach einer kulturellen Identität, die aber so offensichtlich konstruiert wirkt. Ich meine, schon alleine beim Kochen ist es offensichtlich, dass man sich nicht nur auf die eine Kultur verlassen kann. Natürlich gibt es Gerichte, die nur so funktionieren, aber das ist nur ein Bruchteil. Also manchmal lohnt es sich auch nochmal ein Gewürz dazu zu nehmen. Es gibt kein einziges Gericht, das halt tatsächlich rein ist und ohne Einflüsse von den Nachbarn oder von wem auch immer ist.
Das spielt auch in dem Roman eine Rolle, in dem von dem IS-kontrollierten Gebiet in Syrien gibt es nur noch Reis und Fleisch.
Genau, das ist eine sehr interessante Auslegung seitens des Islamischen Staates. Sie gehen jetzt davon aus, dass Mohammed sich nur vom Lamm und von Reis ernährt hat. Und das ist jetzt tatsächlich das einzige Gericht, was serviert werden kann, zumindest im Gebiet von Derisor.
NDR Kulturklassik à la carte. Noch einmal Schostakowitsch für Olga Gryaznova, Daniel Hope und das BBC Symphony Orchestra unter Maxim Schostakowitsch mit der Romanze Die Hornisse Opus 97. Olga Gryaznova, wir haben jetzt so eine kleine Reise gemacht mit Ihnen schon in dieser Stunde. Jeder Ihrer Romane endet in der einen oder anderen Form mit einem Flugzeug, ist mir aufgefallen. Der Russe ist einer, der Birken liebt. Da steht Mascha in Palästina und telefoniert mit ihrem Freund. Der sagt, ich setze mich in das nächste Flugzeug und bin dann bei dir. Ja. Am Ende des zweiten Romans sitzen Laila und Altai im Flugzeug und trinken Champagner. Und hier haben wir wieder Amal, die gerade in die USA geflogen ist und jetzt aber beschließt, sofort wieder nach Berlin zurückzufliegen. Ist das Zufall?
Mir ist es noch nie aufgefallen, bis sie es mir gerade gesagt hat. Ich meine, das stimmt hundertprozentig, aber mir ist es noch nie aufgefallen. Und ich habe das auch noch nie gesagt bekommen, obwohl es eigentlich auf der Hand liegt. Wo sich auch für mich selber sich gerade viele Fragen auftun. Wieso eigentlich?
Sind Sie immer auf dem Sprung, könnte man natürlich fragen.
Nein, das ist wirklich reiner Zufall. Dreimal ist ein bisschen unglaubwürdig für Zufall, aber es ist reiner Zufall jedes Mal.
Es ist ja jetzt noch sehr früh, weil Gott ist nicht schüchtern, erscheint erst heute. Würden Sie trotzdem schon jetzt auch sagen, dass das ein ganz besonderer Roman in Ihrem ja zugegeben noch relativ schmalen Oeuvre ist und wahrscheinlich auch bleiben wird?
Ich fange ja immer mit dem nächsten Roman an, weil ich den vorhergehenden so schrecklich fand und immer noch finde. Und das ist, glaube ich, für mich, ich weiß es einfach nicht. Es ist, ich bin froh, dass der Roman jetzt in die Läden kommt und dass es sich damit abschließen kann und mich wieder an etwas Neuem versuchen kann. Aber ob es etwas Besonderes ist oder nicht, das weiß ich nicht. Ich glaube, es kann jeder andere besser sagen als ich selber. Also Sie haben mir heute schon zweimal Sachen nachgewiesen, auf die ich selber überhaupt nicht draufgekommen wäre, auch in den nächsten 15 Jahren wahrscheinlich nicht. Und deswegen ist es, glaube ich, für mich sehr schwer, Aussagen über meine eigene Arbeit zu treffen.
Mir schien es jetzt nur, weil diese Reise nach Syrien doch so wirklich etwas ganz Neues auch schon markiert in Ihrem Schaffen, auch von der Art, wie Sie darüber schreiben.
Das weiß ich nicht. Es ist etwas, was ich nicht selber vermag zu sagen. Und ich weiß auch für mich selber nicht, wie es weitergehen wird. Also was ich als nächstes machen werde oder worüber ich schreiben werde. Und ich kann auch nicht sagen, welche Themen mich noch faszinieren werden. Also ich würde wahnsinnig gerne auch über klassische Musik arbeiten. Aber ob ich das mir tatsächlich jemals zutrauen werde oder nicht, kann ich nicht sagen. Oder ob mir tatsächlich eine gute Idee kommt.
Sie werden viele Veranstaltungen jetzt natürlich haben mit dem Roman. Sie werden nach Leipzig fahren zur Buchmesse. Mhm. Sie werden im April dann auch im Norden sein.
Ja.
Unter anderem auch in Hannover im Literaturhaus, präsentiert auch von NDR Kultur. Hm. Wissen Sie schon, wie wird es Ihnen gehen mit diesem Buch dann vor Publikum?
Ich weiß es nicht. Also ich kann es mir noch gar nicht vorstellen. Aber das ist jedes Mal. Ich weiß, jede Veranstaltung ist immer so unterschiedlich. Ich kann es nie vorher sagen.
Haben Sie denn etwas, was Sie von sich aus dann mitteilen möchten? In einem solchen Moment?
Auch das nicht unbedingt. Ich habe natürlich den großen Vorteil, dass ich keine Schauspielerin bin und keine Performerin, sondern meine Arbeit ist eigentlich getan, nachdem die letzte Seite durchlektoriert worden ist. Und für mich ist es immer schwierig, so eine allgemeine Aussage zu treffen oder auch nur formulieren zu können, weil ich eigentlich dafür mehr als 300 Seiten gebraucht habe. Und ich weiß es immer noch nicht, ob ich eigentlich das, was ich sagen wollte, gesagt habe. Mitunter weiß ich gar nicht mehr, was ich überhaupt sagen wollte. Und das ist ein Prozess von 4 Jahren.
Wenn wir jetzt zum Abschluss dann tatsächlich doch nochmal nach Syrien gucken, der Roman ist in 3 Teile geteilt und jedem Teil ist eine Karte vorangestellt. Mhm. Auf der ersten Karte sieht man vor allen Dingen Syrien, auf der zweiten sieht man dann Syrien in einem großen Kontext.
Ja, genauso die klassischen Fluchtrouten werden dargestellt.
Und dann die dritte Karte, das ist interessant, da sieht man die Sternenbilder. Heißt das, die Zukunft steht in den Sternen?
Das ja, und das ist natürlich auch, dass diese ganzen Grenzen, also die politischen Grenzen verschwinden und sind sehr veränderlich. Also obwohl es irgendwie immer so scheint, als ob sie starr wären, aber es ist trotzdem, viele Konzepte ändern sich. Und die Sternenkarte kommt auch daher, weil bei der Überfahrt von Lesbos von Izmir nach Lesbos schaut Hamuti sich auch die Sterne an und versucht, die Sternbilder nachzuzeichnen. Und deswegen dachten wir auch, dass eine Sternenkarte auch deswegen ganz gut passen würde.
Ich habe in irgendeinem Interview gelesen, dass sie, sollte sich die Lage in Syrien irgendwann mal wieder normalisieren, mit ihrem Mann nach Syrien gehen wollen.
Ja, ich weiß nicht, ob wir tatsächlich da hinauswandern werden. Das bezweifle ich doch stark, aber ich würde mir das Land sehr gerne ansehen.
Ich glaube, Ihre Schwiegereltern haben Ihr Enkelkind, was jetzt inzwischen 1,5 ist, auch immer noch nicht gesehen.
Doch, das schon.
Doch,
das schon, weil mein Schwiegervater in Deutschland mittlerweile ist und meine Schwiegermutter in Dubai ist. Ich war auch 2-mal mit ihr da gewesen. Also das, zumindest das ist passiert.
Es steht in den Sternen.
Ja.
Olga Gräsnowa, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Gott ist nicht schüchtern, heißt der aktuelle Roman. Er ist im Aufbau Verlag erschienen, anders als die beiden Vorgängerromane. Die sind noch im Hansa Verlag erschienen. Danke fürs Zuhören. Sie finden die Sendung auch im Internet unter www.ndr.de/ndrkultur. Einen schönen Nachmittag. Mein Name ist Katja Weise.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.